Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Kontrolle kommt. Sehr schön. Vielen Dank, Eddie. Ich vergesse. Vielen, vielen Dank. So. Nein, das ist ein Lied. Okay. Letzte Woche haben wir unsere Predigtreihe über den Philipperbrief beendet. Und heute beginnen wir eine neue Serie. Danke, Eddie. In den kommenden Wochen werden wir über die Werkpredigt sprechen. Diese Predigt ist weltweit bekannt als die Seligpreisungen. Gleichzeitig ist dies einer der bekanntesten Abschnitte des Evangeliums und auch einer der am meisten missverstandenen. Heute werden wir nur eine Einführung in das Thema haben und die erste Seligpreisung betrachten. So, lass uns Matthäus 5, Vers 1 bis 3 lesen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Also, viele Menschen kennen Sätze aus der Bergpredigt, die andere Wange inhalten. Die Feinde lieben. Richtet nicht. Ihr seid das Licht der Welt. Viele schöne Sätze. Aber nur wenige verstehen wirklich, was Jesus hier tut. Denn die Bergpredigt ist nicht eine Motivationsrede. Es ist nicht eine Lebensphilosophie oder eine Liste von Regeln, um den Himmel zu verdienen. Die Werkpredigt ist die Beschreibung des Charakters der Menschen, die zum Reich Gottes gehören. In seinem Buch über die Werkpredigt schrieb John Stott, dass diese Predigt die christliche Gegenkultur beschreibt. Die christliche Gegenkultur. Das bedeutet, eine völlig andere Art zu leben, zu denken, zu lieben, zu reagieren und in dieser Welt zu existieren. Jesus formt hier ein anderes Volk. Nicht nur religiöse Menschen, sondern ein Volk des Reiches Gottes. Wenn wir über die Bergpredigt sprechen, dann sprechen wir über einen zentralen Abschnitt des Evangeliums. Sie ist wie die Verfassung des Himmelreiches. Hier bekommen wir eine Richtung und einen Maßstab. Hier wird das Verhalten beschrieben, das uns als Bürger des Reiches der Himmel kennzeichnen soll. Beginnen wir mit dem Kontext von Kapitel 5. Matthäus 4 endet damit, dass große Volksmengen Jesus folgten. Unter ihnen waren Kranke, Neugierige, Religiöse, Fanatiker, Menschen, die Wundersuchten, andere, die eine politische Revolution wollten. Und dann steigt Jesus auf den Berg. Das ist kein Zufall. Matthäus zeigt Jesus als einen neuen und besseren Mose. Mose stieg auf den Berg, um das Gesetz zu empfangen. Jesus steigt auf den Berg, um die wahre Absicht des Reiches Gottes zu offenbaren. Aber hier gibt es einen großen Unterschied. Mose empfing das Gesetz. Jesus spricht mit göttlicher Autorität. Er sagt nicht, so spricht der Herr. Jesus sagt, ich aber sage euch. Warum? Denn er ist der König. Warum werden wir diese Predigt mehrere Wochen lang studieren? Ich wirklich glaube, diese Predigt war noch nie so notwendig wie heute in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Kultur, die stolz, individualistisch, oberflächlich und emotional zerbrechlich. Die moderne Kultur sagt, vertraue auf dich selbst. Sei deine eigene Wahrheit. Du verdienst alles. Folge deinen Herzen. Aber Jesus sagt etwas anderes. Glückselig sind die geistlich Armen. Das Reich Gottes beginnt genau dort, wo der menschliche Stolz endet. Das, liebe Gemeinde, das ist Gegenkultur. Und achtet auf diesen wichtigen Punkt. Viele Menschen lesen die Werkpredigt als reinen Moralismus. Viele bewundern Jesus als ethischen Lehrer, als Pazifisten, als weisen Mann, als Humanisten. Aber Jesus lehrt hier nicht einfach Moral. Jesus beschreibt uns in dieser Predigt seinen eigenen Charakter. Er sagt uns, dass seine Nachfolger diesen gleichen Charakter entwickeln werden. Und das wird das sein, was uns in dieser Welt unterscheidet. Der Theologe D.A. Carson erklärt auch, dass die Seligpreisungen nicht sind eine Liste von Bedingungen, um in das Reich Gottes einzutreten, sondern die Beschreibung der Menschen, die Gott schon verändert hat. Das bedeutet, die Seligpreisungen bringen keine Rettung. Die Rettung führt zu den Seligpreisungen. In den kommenden Wochen werden wir entdecken, dass die Seligpreisungen eine fortschreitende geistliche Ordnung besitzen. Und das ist wunderschön. Die Seligpreisungen haben eine perfekte geistliche Reihenfolge. Sie stehen nicht zufällig dort. Alles beginnt mit dem Ausgangspunkt. Schauen wir uns die ersten vier Seligpreisungen kurz an. Aber Achtung, das lernen wir nächste Woche genauer. Alles beginnt mit der geistlichen Armut. Geistliche Armut bedeutet, dass ich als erstes meinen spirituellen Bankrott vor Gott anerkenne. Dann schmerzt mich meine Sünde. Dann höre ich auf, für meinen Stolz zu kämpfen. Und dann beginne ich, Gottes Gerechtigkeit zu verlangen. Geistliche Armut die Trauernden, die Sanftmütigen und Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Diese ersten vier Seligpreisungen sind eine Entwicklung des wiedergeborenen Herzens. Martin Lloyd-Jones sagte, die größte geistliche Tragödie, ist das wirklich? Tragödie ist ein nicht einfaches Wort, Umlaut. Ach. Die größte geistliche Tragödie ist es, die eigene Bedürftigkeit vor Gott nicht zu erkennen. Und deshalb beginnt Jesus genau hier. Nicht mit Stärke, nicht mit Macht, nicht mit Erfolg, sondern mit geistlicher Armut. Und genau diesen ersten Schritt, die geistliche Armut, werden wir heute Morgen betrachten. Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig. Was das bedeutet? Was bedeutet glückselig? Das griechische Wort lautet Makarioi. Makarioi. Und es bedeutet nicht einfach glücklich oder begeistert oder erfolgreich oder optimistisch. Es ist viel tiefer. Glückselig beschreibt den Zustand eines Menschen, der unter Gottes Gunst lebt, von Gott angenommen ist und Anteil am Leben des Reiches Gottes hat. Darum ist das Wort glückselig manchmal schwer zu übersetzen. Das Wort glückselig hat weder im Spanischen noch im Deutschen eine perfekte Übersetzung. Denn es beinhaltet Gedanken wie gesegnet, von Gott begünstigt, von Gott angenommen, innerlich erfüllt, glücklich in Gott, glücklich unter Gottes Gnade. Aber keine dieser Übersetzungen erfasst die ganze Tiefe dieses Begriffes. Durch dieses Wort spricht Jesus nicht über vergängliche Emotionen, sondern über einen geistlichen Zustand vor Gott. Glückselig sind die geistlich Armen. Was bedeutet arm in diesem Zusammenhang? Das griechische Wort hier lautet Ptokos. Nicht einfach zu sagen. Ptokos. Dieses Wort beschreibt nicht einfach jemanden mit wenig Geld. Es beschreibt einen Bettler. Jemanden, der völlig abhängig ist. Jemanden, der weiß, dass er nichts hat. Jemanden mit Bewusstsein über seinen eigenen Zustand. Geistlich bedeutet das, ich habe keine Verdienste vor Gott. Der geistlich Arme hört auf, sich vor dem Himmel zu rühmen. Jetzt, was arm hier nicht bedeutet, es bedeutet nicht geringes Selbstwertgefühl oder Unsicherheit, Schüchternheit oder eine schwache Persönlichkeit. Und Achtung, es bedeutet auch nicht, materielle Armut zu verherrlichen. Jesus sagt nicht, glücklich sind die wirtschaftlich Armen. Er sagt, glücklich sind die Menschen, die erkennen, dass sie ohne Gott geistlich leer sind. Es gibt ein wichtiges Wort im Alten Testament. Ein hebräisches Wort, die Anawim, oder Anawim, aber auf Deutsch Anawim, ich glaube. als Jesus von den geistlich Armen sprach, erinnerten sich seine jüdischen Zuhörer wahrscheinlich an einen bekannten Gedanken aus dem Alten Testament, die Anavim. Damit beschreibt das Alte Testament die Demütigen, die Zerbrochenen, die Leidenden, die von Gott Abhängigen. Menschen, die nicht mehr auf sich selbst vertrauen. Sie waren nicht nur wirtschaftlich arm. Der Schwerpunkt war geistlich. Die Anavim waren Menschen, die ihren Stolz aufgegeben hatten, ihre Bedürftigkeit erkannten und allein auf Gott hofften. Darum sprechen die Psalmen so oft über die Demütigen, die Zerbrochenen und die Armen, die zu Gott schreien. Zum Beispiel Psalm 34, Vers 7. Dieser Elende rief und der Herr hörte. Dieser Elende rief und der Herr hörte. David sagt nicht einfach, ich hatte kein Geld. Er sagt, ich war völlig abhängig von Gott. Und das, liebe Gemeinde, das ist wunderschön. Jesus kam genau für diese Menschen, für die Anavim, also die demütigen und von Gott abhängigen Menschen. Für Sünder, die ihre Bedürftigkeit erkennen. Darum nahmen die Pharisäer Anstoß an Jesus, denn sie hielten sich selbst für geistlich reich. Aber Sünder und Zerbrochene liefen zu ihm. Kurz gesagt, wir sprechen von einer Haltung absoluter Demut. Eine Haltung, die kommt, wenn wir wissen und bewusst sind, dass wir arm sind und Gott völlig brauchen. Und jetzt, wer ist unser definitives Vorbild und Beispiel der Demut? Das vollkommene Beispiel für Demut ist letztlich nicht der Christ, sondern Christus. Erinnern wir uns an das, was wir in den vergangenen Monaten im Philipperbrief Kapitel 2 studieren haben. Christus war Gott, hatte alle Herrlichkeit, alle Majestät, jedes Recht, erhöht zu werden. Und dennoch erniedrigte er sich freiwillig. Nicht, weil er arm war, sondern weil er auf seine sichtbaren Vorrechte verzichtete. Hier sehen wir eine wunderschöne theologische Verbindung. Der menschliche Stolz versucht aufzusteigen, sich selbst zu erhöhen, bedient zu werden. Christus tat genau das Gegenteil. Er stieg herab, er diente, er erniedrigte sich, er wusch Füße und er starb am Kreuz. Darum gilt, das Reich Gottes beginnt mit einer Demut, die zuerst in der Person Christi von Himmel herabkam. Hier begegnen wir dem großen Problem des Menschen. Nicht einfach Schwäche, sondern Stolz. Von Anfang an. Die Sünde Satans war, ich will emporfahren. Ich will dem Allerhöchsten gleich sein. Stolz. Der Stolz versucht immer, den Platz Gottes einzunehmen. Und seit dem ersten Buch Mose wiederholt der Mensch dieselbe Sünde. Autonomie, Selbstgenügsamkeit, Selbsterhöhung. Der Stolz war das Gift von Eden. Und er ist noch immer das Gift des menschlichen Herzens. Stolz ist die absurdeste Sünde. Staub rebelliert gegen den ewigen Gott. C.S. Lewis sagte, der Stolz ist der völlige Zustand gegen Gott. Sogar geistlich sind wir stolz. Manche beten, als würden sie Gott ihren Lebenslauf präsentieren. Herr, hier sind meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Leistungen. Und Gott antwortet, das Einzige, was in das Reich eingehen kann, ist ein bedürftiger Sünder. Hier sehen wir das Paradox. Die Welt sagt, die Starken erben die Welt. Jesus sagt, die Armen erben das Reich. Denn niemand betritt das Reich Gottes, während er seinen Stolz verstellt. Apropos Stolz. Die Titanic wurde genannt. Das Schiff, das nicht einmal Gott versenken kann. Dieser Geist beschreibt den menschlichen Stolz perfekt. Die moderne Menschheit ist mächtig, technologisch hochentwickelt, überzeugt von ihrer Selbstgenügsamkeit. Aber ein einziger Eisberg in der Dunkelheit genügte, um zu zeigen, wie zerbrechlich alles wirklich war. Der menschliche Stolz baut immer geistliche Titanics. Wir glauben, das Leben kontrollieren zu können. Wir glauben, die Zukunft kontrollieren zu können. Die Sünde kontrollieren zu können. Den Tod kontrollieren zu können. Bis etwas unsere Illusion zerbricht. Krankheit, Verlust, Angst, Tod, Scheitern. Und erst dann entwecken wir unsere geistliche Armut. Jesus selbst gab uns in Lukas 18 ein Beispiel dafür. Er erzählt von einem Pharisäer, der sagt, ich faste, ich gebe den Zehnten, ich bin nicht wie die anderen. Während der Zöllner nicht einmal wagt, seine Augen zu erheben. Er sagt nur, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab. Das Reich gehört nicht dem Menschen, der den Tempel beeindruckt. Es gehört der zerbrochenen Menschen, der um Barmherzigkeit ruft. Und hier kommt das Erstaunlichste. Jesus sagte nicht, verflucht sind die geistlich Armen. Er sagte, glückselig. Glückselig. Warum? Weil das Reich genau denen gehört, die erkennen, dass sie sich nicht selbst retten können. Das Reich ist nicht für die Eindrucksvollen. Das Reich ist für die Bedürftigen. Nicht für die Selbstgenügsamen. Nicht für die Perfekten. Nicht für Menschen, die Heiligkeit nur vorspielen. Sondern für Menschen, die sagen, Herr, ohne dich habe ich nichts. der erste Schritt zu Gott besteht darin, aufzuhören, so zu tun, als wären wir genug. Es gibt Christen, die jahrelang in die Gemeinde kommen, Predigten hören, sogar dienen, aber ihre geistliche Armut nie wirklich erkannt haben. Sie vertrauen noch immer auf ihre Moral, auf ihr Wissen, auf ihre Tradition, auf ihre eigene Anstrengung. Aber das Evangelium beginnt dort, wo der Sünder aufhört, mit Gott zu verhandeln und sich vollkommen der Gnade ergibt. Es bedeutet, vor Gott niederzuknien und zu erkennen, dass wir nichts besitzen, womit wir handeln könnten. Wir haben Gott nichts anzubieten. Es bedeutet, anzuerkennen, dass wir geistlich bankrott sind und deshalb vollkommen von seiner Barmherzigkeit abhängen. Liebe Gemeinde, die Bergpredigt wird uns tief konfrontieren. Jesus wird in dieser Serie sprechen über Zorn, Reinheit, Geld, Sorgen, Feinde, Gebet, Heuchlei, Gericht, echten Gehorsam. Und wir werden sehen, dass das Reich Gottes nicht nur äußeres Verhalten verändert. Es verändert das Herz. Aber alles beginnt hier. Mit einem demütigen Herzen, mit leeren Händen, mit geistlicher Armut. Denn nur die Leeren können mit Christus erfüllt werden. Vielleicht möchte Gott dir heute nicht zuerst deine Stärke zeigen. Vielleicht möchte er dir deine Bedürftigkeit zeigen. Denn die Arme Christi sind offen. Aber nur die geistlich Armen spüren das Bedürfnis, zu ihm zu laufen. Und die gute Nachricht des Evangeliums lautet, wenn wir leer kommen, weist Christus uns nicht ab. Christus erfüllt den geistlichen Bettler mit den unendlichen Reichtümern seiner Gnade. Amen. Beten wir. Danke, Herr, für dein Wort. Nur dein Wort macht uns frei. Sprich zu unseren geistlichen Ohren, damit wir über dein Reich lernen. Lass dein Wort unsere Herzen konfrontieren. Lass dein Wort unsere Herzen heilen. Und lass es am Ende Freiheit in unser Leben bringen. Danke, dass du uns liebst, Herr. Wir erkennen, dass wir dich brauchen. Hilf uns, dich mehr zu kennen. Das bitten wir im Namen von Jesus. Amen.